Am Abgrund von Andrea Jeska. Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Als sich Rahil T. und ihre Mitstreiterinnen aus der Gruppe Kämpfende Frauen diesmal heimlich treffen, tragen sie ihre schönsten Kleider. In den Tagen zuvor, Ende November 2021, waren die Taliban in Kabul in Modegeschäfte eingedrungen und hatten Schaufensterpuppen die Köpfe abgesägt. Spätestens da war klar, dass Mode in Afghanistan wieder als Sünde galt. Klar war damit auch, dass das Tragen schöner Kleider nun ein Akt des Widerstands war, selbst wenn man sie nur im Verborgenen trug. Schönheit kann man nicht verbieten, selbst die Taliban können das nicht, sagt Rahil, und die anderen Frauenrechtsaktivistinnen um sie herum nicken zustimmend. Die kämpfenden Frauen haben sich über WhatsApp gefunden, in einer der vielen Ad-hoc-Gruppen, die sich nach der Machtergreifung der Taliban formierten, um Widerstand zu leisten. Sie wollen, dass die Errungenschaften aller Frauen im Land nicht verloren gehen. So wurde zum Beispiel die 27-jährige Rahil mit 17 Jahren verheiratet, doch schaffte sie es trotzdem, Lehrerin zu werden. Mit ihrem Einkommen ermöglichte sie auch ihrer Schwester einen Schulbesuch. Später ließ sie sich scheiden und gilt seither, wie sie sagt, als unmoralische Frau. Zu den kämpfenden Frauen zählt auch die 21-jährige Pavona I., die bis vor kurzem noch studierte. Sie hat einen YouTube-Kanal, auf dem sie öffentlich über Emanzipation spricht. Doch diese Videos sind jetzt gefährlich und ich überlege, sie zu löschen, sagt sie ernüchtert. Die 19-jährige Sarah M., eine ehemalige Taekwondo-Kämpferin, setzte sich gegen ihre Eltern durch, um diesen Sport betreiben zu können, und trainierte heimlich, bis sie ihre erste Medaille gewann und Preisgelder bekam. Als sie nach der Machtergreifung der Taliban im August 2021 wie immer zum Trainingszentrum ging, schickte ihr Trainer sie nach Hause. Er sagte, Frauen sei der Sport jetzt verboten, erzählt sie. In den Frauen hat sich in den vergangenen Monaten viel Wut angesammelt. Die Taliban sind dumm und ungebildet. Sie wissen nicht, wie man sich benimmt, sagt Sarah in die Runde. Ist es unser Problem, wenn die Taliban ihre Augen nicht kontrollieren können und uns anstarren? Die anderen Frauen lächeln. Unsere Wut interessiert sie nur leider nicht, sagt Pavona. Die Gruppe trifft sich in einem Haus, das hinter dicken Mauern liegt und dessen Rollläden heruntergelassen sind, damit kein Blick von außen eindringt. Seit die Regierung im Oktober öffentliche Proteste von Frauen in Kabul untersagte, konferieren die Frauen hier jede Woche, um Wege zu finden, nicht zum Schweigen gebracht zu werden. Zuerst formulierten sie ihre Ziele: Recht auf Bildung, Arbeit, Selbstbestimmung, Teilnahme an politischen Entscheidungen und am sozialen Leben, keine Scharia, keine Zwangsehen. Anschließend überlegten sie, wie sie mit ihren Forderungen an die Öffentlichkeit treten können, um Frauen des Westens zu erreichen und von dort möglicherweise Unterstützung zu bekommen. Pavona sagt, in der Solidarität des Westens liege derzeit ihre letzte Hoffnung. Die Situation der Frauen in Afghanistan ist bedrückend. Erwerbstätige Frauen haben mit dem Berufsverbot alles verloren. Künstlerinnen können nicht mehr arbeiten, Journalistinnen dürfen nicht mehr berichten. Und Mütter fürchten um ihre Töchter. Je höher ihre Bildung, je härter sie dafür gearbeitet haben, eine Universität zu besuchen, je mehr Abschlüsse und Titel sie erreichten, desto tiefer erscheint ihnen der Abgrund, in den sie nun gefallen sind. Es ist der düstere Klang eines Requiems, der sich im November und Dezember 2021 durch alle Gespräche der kämpfenden Frauen in Kabul zieht. Ich sitze stundenlang zu Hause und weine, sagt Pavona. Wir haben unseren Eltern gesagt, wir beweisen ihnen, dass wir so gut sind wie die Männer, und nun fragen wir uns, wofür. Kurz nachdem die Schaufensterpuppen ihre Köpfe verloren, wollten sie sich zusammensetzen, um einmal nur über sich zu sprechen. Über ihre persönliche Lage, ihre Depressionen, ihre Geldsorgen und darüber, wie die eigenen Familien ihre Väter, Brüder, Ehemänner ihnen nun verbieten wollen, Widerstand zu leisten. »Selbst mein kleiner Bruder sagt mir, was ich tun soll«, erzählt Rahil, und alle Frauen in der Gruppe lachen. Aber dann wird der Nachmittag doch wieder von der Politik bestimmt. Denn alles in ihrem Leben ist politisch, seit die Taliban zurück sind. Da ist die Angst, sich in Cafés zu zeigen oder überhaupt in der Öffentlichkeit. Da ist das Warten darauf, dass die Aufseher der Taliban an ihre Türen klopfen, weil sie herausfinden, wer die kämpfenden Frauen sind. Da ist die Frage, welche Zukunft ihnen in Afghanistan bleibt. Auch Rahil betont, es bleibe nur eine Hoffnung. Die internationale Gemeinschaft muss den Frauen Afghanistans helfen. Sie muss Druck auf die Taliban ausüben, sagt sie. Die meisten der jungen Frauen haben sich erst aufgrund der neuen Verhältnisse politisiert. Sie wissen kaum, was es mit sich bringt, eine Aktivistin zu sein. Die Frauenrechtlerinnen, von denen sie es hätten lernen können und die von Hilfsorganisationen oder Stiftungen gefördert wurden, haben das Land schon lange mit einem der Evakuierungsflüge in Richtung USA oder Europa verlassen. Die kämpfenden Frauen, die keine Kontakte in den Westen haben und die niemand evakuieren wird, blieben zurück. Nun treten sie die Flucht nach vorne an. Die Freiheiten, die sich zumindest einige Städterinnen in den vergangenen 2 Jahrzehnten erkämpften, sind verloren. Auch die ökonomische Grundlage existiert vielerorts nicht mehr. Rahil und Sarah verdienten vor der Herrschaft der Taliban mehr Geld als ihre Brüder. Das brachte uns Rechte, wir durften mitbestimmen. Aber nun, da wir kein Geld mehr verdienen, sollen wir schweigen, sagt Sarah. Beim nächsten Treffen tragen sie Jeans und darüber eine lange schwarze Abuja. Noch vor wenigen Monaten sah man diese Ganzkörperverhüllungen in Afghanistans Hauptstadt nur selten. Jetzt wagen es die meisten Frauen nicht mehr, die Kleidungsregeln der Taliban zu missachten. Draußen ist der Lärm der Stadt zu hören. Trotzdem sprechen die Frauen im abgedunkelten Raum mit gedämpften Stimmen, als könnten sie belauscht werden. Bei diesem Treffen soll es darum gehen, ihre Forderungen zu konkretisieren. Gut die Hälfte der versammelten Frauen will den Schwerpunkt auf das Recht auf Bildung und auf Religionsfreiheit legen, die andere auf Arbeit, auch wegen der wirtschaftlichen Not. Pavona sorgt sich um die Situation der Frauen auf dem Land. Der Widerstand beschränkt sich auf die großen Städte Kabul, Herat und Mazar-i-Sharif. Doch in den Provinzen, in den Dörfern, nehme die häusliche Gewalt zu, sagt sie. Es sei notwendig, auch diese Frauen anzusprechen. Aber wie? Sie haben keine Smartphones und keine Computer. Wir müssen herausfinden, wie wir sie erreichen können. Aufmerksam hören sie einem Mann zu, den sie sich als Mentor ausgewählt haben. Farid war vor der Machtübernahme der Taliban Leiter einer Organisation für Armutsbekämpfung in Kabul. Jetzt fehlen Unterstützung und Geld aus dem Westen. Und obwohl Armut und Hunger gerade zu den größten Problemen Afghanistans zählen, ruht seine Arbeit. Die Gruppe der kämpfenden Frauen hat 217 Mitglieder. Davon sind keine 20 mehr im Land. Auch die wollen weg. Farid muntert sie auf. Ihr dürft nicht den Mut verlieren. Wenn sie nur laut bleiben, voller Zorn, würden sie so berühmt werden wie Shukriya Barakzai und Fawzia Kufi, die beiden prominentesten Frauenrechtlerinnen Afghanistans. Auch die haben als Unbekannte angefangen. Heute kennt man ihre Namen, sagt er. Eine der kämpfenden Frauen protestiert. Die beiden ehemaligen Parlamentarierinnen seien in New York und London und könnten dort ohne Risiko Kritik an den Taliban äußern. Wir aber sind im Leben hier ausgesetzt und müssen die Angst und Aussichtslosigkeit ertragen. Die Bevorzugung der sichtbaren, also gut vernetzten und auf Social-Media-Kanälen aktiven Frauen hat bei den in Kabul Verbliebenen die Hoffnung geweckt, auch eine Chance zu bekommen, das Land in Richtung Westen verlassen zu können. Kämpft, solange ihr hier seid, sagt Farid zu ihnen. Und wenn ihr Aufmerksamkeit bekommt, findet ihr auch einen Weg aus dem Land. Ein Rat, der auch Gefahren birgt. Leute, die ich nicht kenne, finden meine WhatsApp-Nummer und drohen mir. Ich habe auch Angst, dass mich die Taliban anhalten und mein Telefon durchsuchen, sagt Rahil. Gemeinsam mit 10 anderen Frauen versammelte sie sich nach dem Demonstrationsverbot im Oktober in einem Kabuler Park zu einem Protest, den sie zur Tarnung zunächst wie eine Geburtstagsparty aussehen ließen. Nach einer Viertelstunde kamen die Ordnungshüter der Taliban mit Gewehren. Ein neuer Plan musste her. Nur noch an geheimen Orten protestieren, den Treffpunkt bis zuletzt geheim halten und dann JournalistInnen einladen. Doch diese Aktionen zeigten wenig Wirkung. Die einheimischen JournalistInnen sind längst eingeschüchtert und die internationale Presse verliert das Interesse am Aufstand der Frauen. Das Engagement der Frauenbewegungen im Westen, auf das die AktivistInnen hoffen, dringt nicht vor bis Kabul. Jeden Tag fragen wir uns, warum uns unsere Schwestern im Westen nicht hören, sagte Rahil. Nachtrag. Im November und Dezember 2021 trafen sich die Frauen regelmäßig und veröffentlichten ihre Forderungen und Fotos ihrer Aktivitäten auf Facebook und Instagram. Sie klebten sich den Mund zu und hielten Plakate hoch, auf denen Worte wie Freiheit und Recht stehen. Was ist uns geblieben? Fragten sie. Nur der Wille, den Taliban die Stirn zu bieten, selbst wenn es unser Tod sein sollte. Im Januar 2022 flogen die kämpfenden Frauen auf. Bei einem Treffen drangen die Taliban in das Haus ein. Sie nahmen einige der Frauen mit und verhörten sie. Man warf ihnen vor, sie hätten christliche Missionarsarbeit betrieben, was im Islamischen Emirat Afghanistan verboten ist. Dieser Vorwurf wird häufig als Vorwand genutzt, um Menschen festzunehmen. Die Frauen wurden nach dem Verhör wieder freigelassen, doch sie sind nun gewarnt und haben ihre Arbeit vorerst eingestellt. Rahil und ihrer Schwester gelang bald darauf die Flucht nach Pakistan. Meine Mutter und meine Brüder sind noch in Afghanistan. Ich habe große Angst um sie, schreibt sie in einer Nachricht.